SRF 2 Kultur.
Hier in der Passage. Wir wiederholen Begegnungen, die innerhalb unserer Sendung Parlando stattgefunden haben und die uns besonders am Herzen liegen. So etwa die Begegnung mit der Pianistin Ilse von Alpenheim. Ilse von Alpenheim ist eine Legende, die sich heute mit bald 91 nur mehr privat ans Klavier setzt und spielt. Dafür kann sie wunderbar erzählen über ihre Wunderkindjugend, über den Klavierdrill und ihre Liebe Mühe mit Tschaikowski und über ihr Leben an der Seite des Dirigenten Antal Doratti, mit dem sie lange Jahre gereist und aufgetreten ist. Gabriela Keggi hat Ilse von Alpenheim 2015 getroffen.
SRF 2 Kultur, ich begrüße Sie, die Gäste hier in der Druckerei Baden. Ich begrüße unsere Hörerinnen und Hörer zu Hause, die Parlando hören. Mein Name ist Gabriela Keggi und ich begrüße ganz herzlich die Pianistin Ilse von Alpenheim, die heute hierher gekommen ist und da neben mir sitzt. Und ich bitte um einen Applaus für Frau von Alpenheim. Ja, liebe Frau von Alpenheim, diese Reihe, die heute hier in Baden beginnt, heißt Piano Legends. Ja. Und Sie sind die Piano Legend Nummer 1. Was ist das für ein Gefühl?
Ein sonderbares, aber man gewöhnt sich an alles.
Nehmen wir es gleich vorweg. Sie haben Ihr aktives Klavierleben beendet, als es am schönsten war, sozusagen.
Ja, wirklich.
Und dennoch vergeht kein Tag, haben Sie mir erzählt, an dem Sie nicht ans Klavier sitzen und etwas spielen. Was haben Sie heute Morgen gespielt?
Ich habe heute Morgen einen Schubert-Satz gespielt. Meistens mache ich so kleine Spielchen. Am Morgen höre ich was im Radio und dann denke ich, kannst du das noch, wenn es aus meinem Repertoire ist? Na, und dann probiere ich es. Und wenn ich es noch kann, ist es ein guter Tag.
Und können heißt im Kopf gespeichert oder in den Fingern gespeichert?
Ich glaube beides. Aber meistens brauche ich keine Noten, also es ist doch der Kopf das Wichtigste.
Fantastisch. Wer führt eigentlich beim Spielen, der Kopf oder die Finger?
Ja, also der Kopf muss natürlich sein, aber ich bin kein visueller Typ, also ich kann nicht sagen, das steht auf Seite sowieso oben und so. Ich habe es in der Motorik.
Ja, diese Klavierreihe mit den Piano Legends, die hat sich der Pianist Oliver Schnieder ausgedacht. Und ich darf ihn kurz hierher bitten, um uns zu erklären, was er eigentlich genau damit gemeint hat. Hier ist ein Mikrofon für Sie. Der Duden bietet ja Verschiedenes an, was Legenden so sein könnten. Heiligenlegenden zum Beispiel. Oder aber, habe ich auch nicht gewusst, im Geheimdienstjargon bedeutet Legende eine getürkte, eine manipulierte Biografie. Ich glaube, damit hat es nichts zu tun. Oliver Schnieder.
Wir hatten den großen Wunsch schon lange von unseren beiden Konzertreihen Piano District und Wettinger Kammerkonzerte einmal einen Kontrapunkt zu setzen zu all den Konzerten, die wir veranstalten mit jungen Pianisten und Musikern, die am Kommen sind und die eine vielversprechende Karriere machen. Und wir hatten lange eigentlich den Wunsch, einmal die älteren Semester einzuladen, also wirklich die Legenden, zu denen wir hochschauen und die wir bewundern, und haben uns zum Ziel gesetzt, wir schauen mal, wer noch spielt von diesen großen Alten. Wir hatten eine ganz große, lange Liste und haben uns sehr gefreut, dass wir 4 gefunden haben, die noch spielen. Leider Frau von Alpenheim, wir kennen uns schon länger und ich habe sie zuerst angefragt, ob sie vielleicht für uns eine Ausnahme machen würde und sich noch einmal an den Flügel setzen, und ich habe dann einen Korb erhalten.
Ja, aber Sie wissen ja warum. Ich habe ja einen schlechten Rücken und kann nicht mehr lang seit meinem Unfall. Und das hindert mich eigentlich.
Größtes Verständnis. Umso mehr freut es mich, dass Sie hier zu diesem Gespräch da sind und diese Piano Legends eröffnen. Für mich ist das eine ganz spezielle Freude, auch dass das SRF 2 hier ist.
Ich stelle mir vor, wenn Sie sich überlegen, wer sind meine Piano Legends, hat es vielleicht auch ein bisschen was mit Heroes zu tun?
Ja, das könnte man nicht besser sagen. Also da kann ich natürlich nur von mir sprechen. Und wie viel näher die Generation jetzt von Frau von Alpenheim noch einem Beethoven ist, als jemand, der in meinem Alter ist oder noch jünger. Ich habe das bei meinem Lehrer Leon Fleischer, hat mich das stets sehr fasziniert, dass er bei Arthur Schnabel studiert hat und der ein Schüler von Leschetizky war, der Schüler von Czerny war und der war ja Schüler von Beethoven. Also das ist eine kurze...
Es geht ganz schnell.
Es geht wirklich ganz schnell.
Gar nicht so weit weg. Ja.
Gar nicht so weit weg. Und ich habe das Gefühl, diese Generation, die weiß einfach noch von vielen Dingen, die uns heute entgehen.
Und welche Legende würden Sie von Frau von Alpenheim erzählen?
Also mich verbindet mit Frau von Alpenheim eine ganz spezielle Geschichte. Ich war eben, wie gesagt, Student in den USA bei Leon Fleischer und da war es so, dass man jede Woche neues Repertoire mitbringen musste und ich war nicht immer so schnell und dann habe ich gedacht, ja, er liebt die Lieder ohne Worte so und
Felix Mendelssohn
und jedes Mal, wenn ich da nicht ganz fertig wurde mit meinem Repertoire, habe ich dann kurz vorher mir noch so ein Lied ohne Worte reingezogen und habe das dann in die Stunde gebracht und ich habe mich dann interessiert für Aufnahmen und habe in Baltimore, da gab es einen wunderbaren CD-Laden und da gab es viele Aufnahmen, unter anderem eine Philips-Aufnahme von Ilse von Alpenheim und die habe ich mir gekauft. Ich kannte Frau von Alpenheim damals auch noch gar nicht, muss ich zu meiner Schande gestehen, habe sie dann gekauft und das ist bis heute eine meiner absoluten Lieblingsklavierplatten.
Sweet Remembrance heißt es, süße Erinnerung. Und in die würden wir jetzt gerne eintauchen, Frau von Alpenheim, wenn Sie so freundlich sind und uns mitnehmen würden in Ihre Erinnerungen.
Ja, natürlich.
Fangen wir so an. Sie wären ja um ein Haar nicht Pianistin geworden, sondern Schauspielerin.
Das ist wahr, das wollte ich. Aber das Leben hat mich eben anders geführt. Ich habe noch, ja, ich hatte schon Konzerte gespielt und immer noch behauptet, ja, das ist nur ein Hobby, ich möchte auf die Bühne. Und alle haben mich ausgelacht immer, es war so unfair. Aber schließlich habe ich verstanden, also ja, ein Talent kriegt man nicht nur so zum Spaß, es ist auch eine Verantwortung. Und also dann bin ich dort gelandet.
So schlimm war es aber nicht, oder?
Nein, so schlimm war es natürlich nicht.
Ihre Mutter war Pianistin, hat viel geübt, hat auch zu Hause unterrichtet. Das heißt, als Kind waren Sie eigentlich auch oft allein und auf sich selbst gestellt.
Mhm, mit der Großmutter.
Wie sah das aus, das Leben dieses Kindes?
Tja, also meine Mutter ist nicht mehr aufgetreten. Sie war als junges Mädchen viel aufgetreten, dann hat sie geheiratet. Damals hat eine verheiratete Frau eigentlich kein Anrecht auf einen Beruf gehabt, fand mein Vater jedenfalls. Also dann hat sie aber weiter geübt, gespielt, ging auch noch in Stunden. Und ja, damit bin ich aufgewachsen, im Nebenzimmer.
Was hat sie geübt?
Ja, alles Mögliche. Damals, ich kann mich sehr gut erinnern an Chopin-Etüden. Das war für sie offenbar wichtig. Oder Mozart-Sonaten.
Mutter wurde dann die erste Lehrerin. War das eine gute Idee?
Nein, das war eine schlechte Idee. Das war viel zu nahe natürlich. Also mein Respekt war minimal. Und ich pflegte jedenfalls immer, wenn die Stunde des Übens nahte, bin ich im Garten mit einigen Nachbarkindern verschwunden. Und sie musste mich einsammeln. Und also, wie gesagt, sie hat verstanden, das geht nicht. Eine Schwester meines Vaters war auch Klavierlehrerin, da hat man es dort versucht und die war unerhört lieb und natürlich froh, dass sie mich unterrichten konnte.
Also aber der Ruf des Wunderkindes ist Ihnen ja vorausgeeilt.
Ja, also das fing so an, dass, ja, das war ein bisschen später. Also ich war dann noch vor der Wunderkind-Sache bei der Tante Grete. Und sie hat mich, ja, also ich konnte dort im Gegensatz zu der Stunde mit meiner Mutter, konnte ich spielen, was ich wollte. Hauptsächlich auch improvisieren, was ja nicht im Sinne einer normalen Ausbildung war. Da muss man Tonleitern spielen und Fingerübungen und ich wollte das nicht. Ich wollte freigelassen werden. Und bei der Tante Grete ging man dann in der zweiten Hälfte der Stunde meistens in die Konditorei nebenan ein Eis essen.
Aber gibt es etwas, was von Tante Grete bleibt für ihr späteres Berufsleben?
Als Klavierlehrerin hat sie nicht eine so große Rolle gespielt. Also es war dann meine Mutter, die gefunden hat, jetzt ist fertig lustig. Ich muss jetzt zu ihrer alten Lehrerin ans Konservatorium in Innsbruck. Und die war berüchtigt für streng.
Und das haben Sie geschluckt?
Das habe ich geschluckt, ja. Was wollte ich machen?
Sie haben sich ja selbst mal als rabiates Kind bezeichnet.
Ich war ein rabiates Kind, aber mit der Mimi Haselsberger, die Dame, die dann früher auch meine Mutter unterrichtet hat, sie war sehr streng, aber bei ihr hat man wirklich unglaublich diszipliniert gelernt. Und sie hat nicht nur, also mein Wunderkind fing an mit 9 Jahren, als ich dann das Haydn-D-Dur-Konzert in Innsbruck gespielt habe. Und von da an hat sie gefunden, ich muss nicht nur Klavier spielen, ich muss auch begleiten, ich muss auch die Literatur von Geige und Cello und Trio lernen. Und das fand ich eigentlich schon sehr ungewöhnlich.
Ja, das ist eine frühe, umfassende musikalische Bildung.
Ich kenne viele Kollegen, die wirklich ihr Musikleben auf die Klavierliteratur beschränken. Und das ist ja sicher nicht richtig.
Ja, also 9 Jahre alt und erster öffentlicher Auftritt, also muss irgendwie 1936 gewesen sein.
Genau.
Sie spielen das Haydn-D-Dur-Konzert. Kamen Sie da mit den Füßen überhaupt schon auf den Boden?
Ja, doch schon, ja. Es war, ja, das hat man so eingerichtet.
Und Sie wollten das auch oder es hört sich ja ein bisschen nach Drill an?
Nein, ich wollte es auch und ich war gar nicht nervös. Wie gesagt, die Spannung, die Nervosität, die Verantwortung kommt viel später. Also meine Mutter wollte mir zwingend Baldrian-Tropfen verabreichen, aber das habe ich abgelehnt. Es war wirklich gar kein Grund dazu.
Thank you.
Rondo all'Ungarese aus dem Klavierkonzert D-Dur Hoboken Römisch 18 Nummer 11. Ihr Debütkonzert sozusagen. Debüt. Hier ist die Aufnahme aus dem Jahre 1988 mit den Bamberger Symphonikern. Am Pult steht der Ehemann Antal Dorati. Jetzt, Frau von Altenheim, wenn Sie sich das anhören, was würden Sie dieser Solistin sagen, so mit der Erfahrung und mit Ihren weisen Ohren?
Tja, also ich glaube, ich würde es halt nicht viel anders spielen. Würde sagen, okay, das ist irgendwie ein Rahmen geblieben. Das Stück hat mich wirklich bis zum letzten Moment, als ich gespielt habe, begleitet. Ich habe es sehr, sehr gern gespielt. Aber Haydn hat natürlich 6 große Konzerte und 11 Concertini, die kleinen, die kein Mensch spielt. Und die sind entzückend, zauberhaft zum Spielen.
Wenn wir noch bei dieser Aufnahme bleiben, was würden Sie dem Dirigenten sagen? Der jagt Sie ja bisweilen ganz schön durch die Partitur hindurch und Sie ihn aber auch.
Nein, ich glaube, es ist ein Ungarese, er war Ungar, ja, also er hat das so empfunden.
Richtig giftiges Tempo ist das, ne?
Ja, ich habe mich jedenfalls wohlgefühlt im Tempo.
Ja, Joseph Haydn, wir müssen kurz darüber reden, der hat Sie eine lange Zeit Ihres Lebens begleitet, eben angefangen mit diesem Konzert. Antal Dorati hat sich viele Jahre mit der ganzen symphonischen Musik von Haydn befasst, alle 107 Sinfonien aufgenommen, alle Opern, alle Konzerte.
Nicht alle, von den Opern nur 8.
Und
es sind
viele gibt's?
15.
Die Hälfte.
Also man hat dann ihn gestoppt, weil man Angst gehabt hat, man kann nicht 15 Opern verkaufen.
Und wenn man das alles zusammenzählt, sind es rund 600 Schallplatten offenbar. Und ja, das entspricht einem Bandmaterial von 563 Kilometern. Ich habe es ausgerechnet, das ist eine Distanz von hier, von Baden nach Siena oder von Gerzensee, wo Sie mal gelebt haben, nach Hannover. Oder, was mich sehr erstaunt hat, ziemlich direkt von Innsbruck bis nach Budapest.
Wirklich?
Ja. Jetzt denke ich, wenn so etwas Wichtiges zu Hause stattfindet, da haben Sie ja auch Ihren Anteil dran gehabt. Erzählen Sie mal aus dieser Zeit, wie das Haus Dorati von Altenheim von Haydn vibriert hat.
Naja, also mein Mann ist in einem musikalischen Elternhaus aufgewachsen und hat alle Haydn-Quartette gespielt. Er war Cellist. Aber nur, weil man keinen Cellisten bezahlen wollte extra, haben die Eltern gefunden, er muss Cello lernen, weil die Eltern waren Geiger. Also er hatte Haydn wirklich sehr, sehr früh mit der Muttermilch gekriegt und wollte immer die Sinfonien machen, aber die Ausgaben waren noch nicht entsprechend. Erst wie Robbie Landon eigentlich kam mit der Gesamtausgabe, hat er das in Angriff genommen und ging zu verschiedenen Plattenfirmen. Die haben gesagt, sind Sie verrückt, 107 Sinfonien, wer kauft denn das? Und das kann man gar nicht bezahlen. Und damals war die Philharmonia Hungarica schon ein Flüchtlingsorchester schon im Westen. Und er wusste, er kann sie billig einkaufen, weil sie ja noch erst bekannt werden mussten. Und es kam dann so, dass die Plattenfirma gefunden hat, wir machen einen Versuch. Also sie haben eingewilligt auf 2 LPs. Also das waren ungefähr 4 oder 5 Sinfonien. Naja, und dann hat man ein Lokal gesucht, man hat eine kleine Kapelle gefunden in Marl, wo das Orchester stationiert war im Ruhrgebiet. Ja, es hat sich sofort verkauft, hat sofort Interesse, auch natürlich von den Fachleuten. Ja, und dann ging es weiter und am Schluss haben sie die goldene und die diamantene Platte bekommen.
Ja, das sind Aufnahmen, die bis heute Gültigkeit haben, sind aus den 80er Jahren, 70er, 80er Jahre. Das waren die ersten Haydn-Aufnahmen, wo jemand die Musik auch wirklich ernst genommen hat und eben nicht nur so als Garderobestück, genau, mit kleinem Orchester gespielt hat. Was Tanz war, hat getanzt. Was bizarr war, klang bizarr. Was lustig ist in dieser Musik, war wirklich auch ein Lacher. Das glaube ich, das ist das große Verdienst von dieser Aufnahme, die bis heute Gültigkeit hat und die erste von allen Gesamtaufnahmen,
ja,
war.
Ja, das ist richtig. Ja. Dann haben wir die Konzerte aufgenommen und dann plötzlich sagte mein Mann, was machst du weiter für Haydn? Naja, da gibt es 54 Sonaten. Naja, sage ich, aber ich kann nur 3 oder 4, habe ich gespielt. Und dann also hat er mich überredet, es gab damals auch keine Gesamtaufnahme.
Und Sie dann, haben alle 54, ja, aufgenommen.
Und dann habe ich das gemacht und dann, naja, also wir waren schon also sehr ein Heidenhaus.
Haben Sie sich eigentlich gegenseitig auch kritisiert, künstlerisch meine ich?
Haben wir, ja doch. Ich glaube, das ist sehr nützlich und sehr fruchtbar.
Was haben Sie an ihm rumgemeckert?
Er war eine aufbrausende Natur. Er hat sich damit herausgeredet, dass das von seinem Vater geerbt hat. Naja, aber es gab Orchester, die haben sich geweigert, unter ihm zu spielen, weil er so nicht nur streng, er war, er hatte ein Temperament entwickelt. Und dann habe ich ihm gesagt, du, das konnte der Toscanini sich leisten damals, aber das ist, die Zeit ist vorbei, das kann man nicht mehr. Die Leute sind besser erzogen und besser geschult. Und schließlich hat er, ja, wir haben angefangen mit den Haydn-Symphonien und da hat er zum ersten Mal, habe ich das erlebt, so einen Anfall bekommen. Und das Orchester war so verängstigt, dass sie nur mit einem Bogenhaar gespielt haben. Also war das ganz kontraproduktiv. Und ich bin hinausgegangen, ich konnte das gar nicht aushalten. Das wollte er aber gar nicht. Und also er ist schließlich wirklich, hat sich so verändert, fast väterlich und also unterstützend war im Alter dann.
Und wenn Sie am Üben waren und er gerade vorbeiging oder was hörte?
Ja, vom Trio hat er. Ich hatte 10 Jahre ein Trio mit Igor Osim und Walter Grimmer. Und wir haben vorwiegend bei mir zu Hause probiert. Und wenn er vorbeiging, da hat er den Kopf reingesteckt und hat was kritisiert. Ja, aber immer mit, ja, gut Hand und Fuß.
Also es ging um die Musik, denke ich.
Es ging um die Musik, aber ich finde, das ist bei 2 Musikern ist das sehr fruchtbar. Man muss ja nicht Angst haben.
Jetzt machen wir nochmal einen Sprung zurück in Ihrer Jugend, denn irgendwann gab es dann schon auch Probleme beim Klavierspielen. Und es schien, als wollten Sie aufhören. Was war da los?
Also ich hatte Sehnenscheidenentzündungen und die kommen immer, wenn man irgendwas falsch macht in der Technik. Und das wusste ich, aber ich wusste nicht, was ich falsch mache. Und da hat mich das Schicksal, wirklich das Schicksal, zu einer russischen Frau geführt, die als Flüchtling in Österreich war und Schülerin von Rachmaninow und Nikolajew war. Nikolajew war kein auftretender Künstler, aber er war Arzt und hat sehr gut Klavier gespielt. Und er hat verstanden, wenn man diese schwachen Stellen, den Unterarm überbeansprucht, dann gibt es diese Beschwerden. Und ich glaube, ohne diese Leitung von dieser Frau hätte ich wirklich aufgehört zu spielen. Also sie hat meine Technik umgestellt, was nicht einfach war, weil ich war ja bereits im Konzertleben. Und hat mich
sie hatte, glaube ich, auch so ziemlich heftige pädagogische Ansichten, oder?
Ja, sie war eine Sadistin, Masochistin. Also ich weiß es nicht, sie hat mich an einem Ton eine Stunde lang gequält. Und das muss man ja als, also vielleicht halten das die Russen aus, aber bei mir, ich war nicht dafür gemacht. Und wenn es zu schlimm war, ging ich in die Küche, da saß ihr Mann und hat Schach gegen sich selber gespielt. Und da habe ich mich eingemischt und eine Pause gemacht.
Also, dass Sie andere pädagogische Vorstellungen hatten, das hören wir jetzt.
Da habe ich von Ilse von Alpenheim gehört, die eine ganz besondere Klaviertechnik hat. Und das hat mich interessiert. Und ich bin zu ihr gekommen, war nur 1,5 Jahre bei ihr im Unterricht und habe ein recht großes Repertoire einstudiert und war von allem begeistert, der neuen Technik, darüber kann ich noch ein paar Worte sagen, und auch ihrer Art, wie sie unterrichtet.
Das möchte ich zuerst wissen, ihre Art des Unterrichts.
Ja, erstens, sie ist tolerant. Es zählt das Resultat, auch wenn ich mal etwas anders spielte, als sie es sich vorstellt. Sie hat gesagt, das klingt gut, ist in Ordnung. Aber die Technik war schon etwas Neuartiges. In Bern hat man französische Klavierschule gepflegt, also Gorto, Franz Josef Hirt war da der große Vertreter mit gewölbten Händen, Finger wie Hämmerchen. Und die Technik von Ilse von Alpenheim war aus Russland. Das Wichtige ist flache Finger, das Spüren der Taste und vor allem keine Aufwärts-Abwärts-Handgelenkbewegungen. Da geht was in die Luft, nur seitwärts. Aber sonst schon die Vorstellung, dass der Finger eine Verlängerung ist, kommt aus der Schulter, alles elastisch.
Aber Sie müssen die Finger ja ab und zu mal anheben, oder nicht?
Anheben schon, ja, aber man muss sie nicht unbedingt krümmen. Und mich rettet diese Technik. Ich mache jetzt seit über 50 Jahren vor allem Kammermusik und habe seit 20 Jahren Fingerarthrose und kann trotzdem noch einigermaßen Klavier spielen. Auch schnell. Ja.
Gibt es eine Geschichte zusammen mit Ilse von Alpenheim?
Sie hatte oder hat immer noch eine etwas kleine Hand. Das ist ein Nachteil. Sie greift knapp eine Dezime und einmal hat sie gesagt, Herr Kohler, Ihre Pfoten sollte ich haben.
Das ist Nikolaus Kohler, Mathematiker eigentlich, aber er war Ihr Student.
Ja,
hat er das gut verinnerlicht?
Ja, er war kolossal aufnahmefähig, also das muss ich sagen. Er hat das wie ein Schwamm aufgenommen.
Er hat mir das vorgezeigt, wie das aussehen soll, also eben Handgelenk.
Sie waren bei ihm?
Wir haben uns getroffen,
na,
ja.
Sowas.
Hat mir das gezeigt, wie das ausschaut, und es hat fast so ein bisschen gewirkt, als würden die Finger mehr so seitlich die Tasten streicheln. Und er sagt, ja, genau so soll es sein.
Ja, ist richtig.
Unglaublich.
Tja, mir hat es geholfen, und ich habe nie wieder einen Tag irgendwelche Beschwerden gehabt in den Armen.
Darf ich Sie vielleicht auf ein kleines Spiel einladen, wo es ums schön Singen auf dem Klavier geht? Ich habe dreimal ein und dasselbe Stück ausgewählt, ganz kurz, ein Mendelssohn. Es sind drei verschiedene Interpreten.
Oh la la.
Ich sage nicht, wer es ist, das ist auch nicht wichtig. Sie sagen einfach, was Sie hören, wie schön der oder die singt. Eins bitte. Gefällt Ihnen das?
Ja.
Das ist alles?
Also, es ist schwierig, so aus dem Zusammenhang gerissen, wirklich. Es ist schwierig zu sagen, ja, gefällt mir. Ich hätte manches anders gespielt, aber vielleicht ist das meine Aufnahme. Aber man verändert sich ja.
Aufnahme, die Oliver Schnieder in Baltimore in diesem Shop entdeckt hat. Das sind Sie.
Sehen Sie mal, was ausmacht das 30 Jahre dazwischen.
Gefällt es Ihnen nicht?
Ja, aber manches würde ich anders spielen. Aber das wäre ja schlimm, wenn man sich nicht entwickelt und wenn man die Stücke gleich spielt wie vor 30 Jahren. Das sind ja Momentaufnahmen.
Ich habe noch eine dritte Aufnahme.
Das ist sehr lustig.
Thank you.
Tja, das ist ganz anders. Aber es hat seine Berechtigung. Es ist ja interessant, dass Leute verschieden spielen. Wenn alle gleich spielen werden, das wäre ja nicht lustig.
Das wäre nicht lustig, genau. Die erste Aufnahme, die ist die schnellste, das ist der Daniel Barenboim.
Aha.
Die letzte Aufnahme ist die langsamste, das ist der Andras Schiff.
Ich glaube es nicht.
Ja. Tut mir leid, 1988, er hat es 1990 nochmal aufgenommen, ist noch ein Tucken langsamer. Ist 1 Minute 30, Sie sind in der Mitte, 1 Minute 15.
Das ist unglaublich, weil ich kenne Schiff sehr gut, er ist ein persönlicher Freund seit vielen, vielen Jahren. Aber das hätte ich niemals gedacht. Natürlich vom Klang her ja, aber vom Tempo her hätte ich nie gedacht, dass er das ist.
Ja, ist ein bisschen drunter. Hm?
Ich werde mit ihm darüber sprechen, wenn wir uns sehen. Ja, das ist, nein, nicht kritisch, sondern ich werde ihn fragen. Warum? Das ist doch interessant.
Ja, und wenn Sie an mich denken oder an uns denken, dann sagen Sie mir, was er Ihnen gerne.
Genau, von welchem Jahr ist die Aufnahme?
88, es ist die erste Aufnahme dieses kleinen Mendelssohn-Stückes. Vor ein paar Monaten haben Sie Besuch bekommen, da wo Sie jetzt leben, und Sie haben erzählt, meine beiden Jungs waren bei mir. Der eine der beiden Jungs ist der Geiger Igor Osim, 84, der andere ist der Cellist Walter Grimmer, er hat die 70 auch schon überschritten. Warum sind es meine Jungs, Frau von Alpenheim?
Ich habe sie immer so genannt, weil ich wieder die Älteste war. Und Igor kommt ja ein bisschen näher jetzt mit 4 Jahren, aber der Wallo war das, ja, das Baby des Trios mit nur 76. Ja, wir haben einen wunderbaren Nachmittag gehabt. Jeder hat irgendeine Erinnerung herausgeholt und wir haben ganz viel gelacht, wirklich.
Was man eben so redet, wenn man sich nach vielen Tourneen, nach stundenlangen Proben, nach Konzerten wieder trifft, das nimmt mich Wunder. Darum habe ich Wallo Grimmer gefragt, einer der beiden Jungs.
Über alles. Es ist immer so, wie wenn es gestern gewesen wäre. Weil ich glaube, das Musizieren miteinander bringt die Leute sehr, sehr nahe. Ob sie wollen oder nicht, aber man ist sich auf der Haut, im Konzert besonders.
Ja, das hat er gesagt. Und für Ilse würde ich alles tun, hat er gesagt.
Hat er gesagt.
Ja. Ich sage Ihnen auch gleich noch, was Walter Grimmer sonst noch über Sie und das gemeinsame Musizieren gesagt hat. Aber zuerst eben die Frage an Sie. Was haben Sie für Erinnerungen an diese Arie- und Klaviertrio-Zeit?
Also, sehr gute. Wir hätten eigentlich länger spielen wollen, aber es ist dann aus räumlichen Gründen Grimmer übersiedelte nach Frankreich. Der Osim war hier Professor in Bern lange und hat dann eine Professur in Salzburg angenommen. Es wurde schwieriger mit den Proben. Wir haben 10 Jahre gespielt, wir haben 6 CDs gemacht. Ich habe gefunden, es ist ein abgeschlossenes Paket.
Und hier jetzt noch das, was Wallo Grimmer gesagt hat über Sie und die Zeit.
Die Ilse war mit ihrem unglaublichen Instinkt für die Wiener Klassik doch immer eine maßgebende Figur in Bern. Die Ilse war outstanding in dieser Sache. Sie war wirklich eine Spezialistin für die Wiener Klassik. Und wir haben alle von ihr sehr viel profitiert in dieser Hinsicht, von ihrem Können, von ihrem Wissen, von ihrem Instinkt, den sie mit der Muttermilch bekommen hat. Die Ilse hat damals schon bei Bern gewohnt und ich kannte den Igor so lala von früher her. Und da war es zum ersten Mal eine Arbeit zusammen, eine heiße Arbeit am lebendigen Objekt sozusagen, weil der Mann von der Ilse, also der Toni Dorati, der Antal Dorati, der war sehr oft bei den Proben dabei. Und der Respekt vor diesem großartigen Dirigenten und Musiker war so hoch, dass wir uns wirklich alle Mühe gegeben haben. Und das war ganz toll, weil der Toni Dorati war ein Kritiker von außen. Und was ich dort im Arion-Trio sehr viel gelernt habe, das ist dank Ilse und auch dank Igor, das war der klassische Stil, der uns Cellisten nicht ganz auf den Leib geschrieben ist, weil unser Repertoire fängt ja erst dort an, wo die Pianisten schon längst drin sind. Ich darf noch beifügen, dass wir nicht nur bei Mozart geblieben sind. Wir haben alle Trios natürlich dann aufgenommen. Wir haben auch, und das war eine Idee von der Ilse, sämtliche Werke von Schubert für Klavier und Streicher eingespielt. Die Trios, das Klavierquartett, das Notturno. Das war eine lange Arbeit und das hat uns sehr, sehr vorwärts gebracht, auch auf Trio-Ebene.
Gab es Momente, wo sie energisch wurde?
Ja, Ese konnte sehr dezidiert sein. In künstlerischen Sachen absolut, ja. Sie hatte eine ganz klare Meinung über das, was sie machte. Und das ist auch wunderbar so, natürlich.
Wie dezidiert Sie sein können, musikalisch, Frau von Alpenheim, das hören wir jetzt in einem kleinen Ausschnitt aus dem Scherzo von Schuberts Forellenquintett. Scherzo aus dem Forellenquintett von Franz Schubert. Sie, Ilse von Alpenheim, sitzen am Klavier. Weiter ist der Geiger Igor Osim dabei. Dann der Cellist Walter Grimmer, der Kontrabassist Andreas Cincera und an der Bratsche Claudio Veresch, ihr Sohn. Und ich habe ihn auch noch getroffen vor 4 Tagen. Und ich wollte von ihm wissen, wie es denn sei, so professionell mit der eigenen Mutter zu musizieren.
Das hat sich in diesem Moment eigentlich sehr sachlich abgespielt. Ich könnte nicht sagen, dass es schwieriger war, als mit anderen Musikern zusammenzuspielen. Das Stück hat bei uns eine ältere Geschichte, weil wir es schon in den 70er Jahren am damaligen Wohnort meiner Mutter, nämlich in Walchwil am Zugersee, in der dortigen Dorfkirche gespielt hatten. Und das war für mich vielleicht eher, ja, das war so eine Art Premiere überhaupt, mit ihr zusammenzuspielen. Vor diesem Datum haben wir nicht konzertant zusammengespielt. Und das war eben ein spezieller Moment, ich denke, das war ungefähr 1977. Ich würde sagen, das war eigentlich der Moment, in dem ich schon, ja, das war ein spezieller Moment. Da wusste ich, also jetzt bin ich zum ersten Mal in dieser Konstellation dabei, jetzt bin ich sozusagen akzeptiert auf diesem Niveau.
Ja, das sagt Claudio Beresch vor ein paar Tagen, ihr Sohn. Ich muss hier allerdings noch präzisieren, das ist jetzt nicht vom Schubert-Forellen-Quintett, von dem er redet, sondern es war das Kegelstadt-Trio von Mozart, das sozusagen seinen Eintritt in den professionellen Familienkreis der Musiker gestattet hat. War das mit dem Sohn ein bisschen wie mit ihrem Gatten, mit Antal Dorati? Sie haben musiziert und mussten eigentlich gar nicht miteinander reden.
Ja, das war schon so. Also wenn mein Mann mich mit Klavierkonzerten begleitet hat, war das einfach von der Welt. Er hat mich einfach gespürt. Während mit anderen Dirigenten muss man ja doch sagen, bitte hier ein bisschen langsamer, hier schneller, hier mache ich das. Das musste ich nie sagen. Mit Claudio am Anfang natürlich hat man ihm dies oder das, war noch Student, aber dann später hat sich das auch.
Ich habe ihn noch etwas gefragt, weil ich mir überlegt habe, bei zwei klavierspielenden Eltern zu Hause und ein komponierender Vater, ist es ja kein Zufall, dass er nicht Klavier spielen wollte, sondern sich die Geige und die Bratsche für sich ausgewählt hat. Und das war seine Antwort.
Ja, das ist eben auch so etwas, das sich im Dunkel der Erinnerung verliert. Ich weiß nicht, wieso ich eigentlich zur Geige gekommen bin. Ich hatte lange ein nicht besonders gutes Verhältnis zur Geige. Und es ist natürlich schon so, wie Sie sagen, da sind zwei klavierspielende Eltern. Es ist sehr gut möglich, dass beide Eltern im Konsens damals fanden, ja, also wenn er etwas nicht werden soll, dann Pianist. Im Nachhinein muss ich sagen, bin ich für diese Entscheidung natürlich sehr dankbar. Denn wenn man sich auf demselben Feld messen muss mit seinen eigenen Eltern, das ist, wie soll ich sagen, das ist etwas erschwerend, ganz bestimmt. Und so kann man doch sein eigenes Gärtchen pflegen. Und das war dann eben die Geige.
Ja, dazu möchte ich etwas sagen, gerne, was mir gerade so einfällt. Wir waren in Athen. Ich habe mit meinem Mann beim Athen-Festival gespielt und Claudio war da als Zuhörer und hat den Tag verbracht auf der Akropolis und kam mit einem sonnenstichartigen Zustand am Abend ins Hotel. Wir waren wirklich besorgt und wir haben den Hotelarzt gerufen, der sagt, nein, nein, das ist kein Sonnenstich, das ist ein mediterraner Virus, er hatte 40 Fieber. Also wir blieben noch eine Woche in Griechenland, dann in einem Resort in der Nähe von Athen, wo ich ihn also gesund gepflegt habe, jedenfalls versucht habe. Und dann gab es eine Szene und das war ja schon im Fiebertraum, aber er saß auf der Treppe und hat seinen Kopf in die Hände gestützt und hat gesagt, und man kann in diesem Haus nicht einmal Musiker werden. Ja, also ich erinnere mich an das sehr, weil ich habe mich schuldig gefühlt, dass wir das Klavier besetzen und er vielleicht Klavier spielen möchte.
Also wie er gesagt hat, er ist ja ganz glücklich, ja, mit seiner Geige, respektive mit seiner Bratsche.
Er ist glücklich mit der Geige geworden, Gottlob, ja. Ja.
Und eben hat ja auch den Eintritt sozusagen in den Olymp der Musiker geschafft. Wir schließen hier dieses Gespräch ab. Frau von Alpenheim, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie gekommen sind.
Sehr gerne.
Es ist ein weiter Weg und es ist schön, dass Sie da waren für uns. Vielen Dank.
Danke Ihnen.
Parlando geht hier live zu Ende aus der Druckerei Baden. Und wir hören uns noch einen Ausschnitt aus dem Schlusssatz des Kegelstadt-Trios an. Erst singt die Klarinette und das Klavier begleitet. Dann singt das Klavier und die Bratsche begleitet. Und dann erst kommen alle drei zusammen.
Thank you.
Ballando da Capo. Im Rahmen unserer Sommerreihe hörten Sie die Wiederholung einer Begegnung mit der Pianistin Ilse von Alpenheim. Gabriela Keggi hat diese Begegnung 2015 realisiert.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.